200 meters from a quad.
Right now we see Gary's quad 200 meters.
At least, probably more than that.
You know this quote by Marshall McLuhan, right? The medium is the message.
Sie kennen das Zitat von Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft. Für mich ist das sehr wichtig. Wenn ich ein technisches Medium benutze, möchte ich nicht, dass es unsichtbar ist. Wir verwenden heute viel Technologie, ohne darüber nachzudenken. So ist sie in unserem Alltag fast unsichtbar geworden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Dinge zu hinterfragen, die für uns unsichtbar geworden sind, und sie wieder sichtbar zu machen durch Kunst.
Vier Leute sitzen auf der Bühne, den Rücken zum Publikum. Alle in einer Reihe, jeder mit einer PlayStation-Spielsteuerung in der Hand. Ihre Körper sind gespannt wie Raubkatzen, die zum Sprung ansetzen. Ihre Konzentration aufs Spiel so intensiv, als ginge es um Leben und Tod. Wo es knapp wird, gehen ihre Arme und Oberkörper mit, um den Tastenbefehlen Nachdruck zu verleihen. Vor ihnen vier halbtransparente Leinwände, auf denen wilde Verpixelungen herumspuken. Beim Lichtwechsel werden hinter den Leinwänden vier Musiker sichtbar: Cello, E-Gitarre, Geige und Schlagzeug. Auch sie werden von den Spielern gesteuert. Je nach Lichteinfall sind die Projektionen, die Musiker oder beides miteinander durcheinander auf der Leinwand zu sehen. Auf jeden der Spieler und Musiker entfällt eine Webcam. Der Komponist Stefan Prinz hat die Spielsteuerungen so umkonfiguriert, dass sie die Audio- und Videosamples, die er für sein Stück vorgefertigt hat, live steuern können, ebenso wie die Webcam-Übertragungen. Akustisch und visuell herrscht Chaos und gnadenlose Reizüberflutung. Nie ist man sicher, wer jetzt steuert, wer spielt, was oder wen man hört und was denn nun genau auf den Leinwänden zu sehen ist. Dann ein Bruch, plötzliche Totenstille. Auf einer großen Leinwand hinter den Performern läuft tonlos das Originalvideo eines US-Drohnenangriffs ab, gefilmt aus Drohnenperspektive. In der penetranten Stille wirkt es wie ein endlos ausgedehnter Schock. Danach geht es weiter wie zuvor. Das Stück heißt Generation Kill. Was Stefan Prinz 2013 mit dem Ensemble Nada erstmals auf die Konzertbühne brachte, war selbst für die Donaueschinger Musiktage ein ungewöhnlicher Anblick. Den direkten Transfer von Technologie aus dem Kriegswesen in die Unterhaltungsbranche und von dort in die Kunst kann man allerdings als geradezu historisch und bewährt bezeichnen.
Der Kassettenrekorder zum Beispiel wurde zu Nazi-Propaganda-Zwecken erfunden und dann verwendete man ihn bald künstlerisch. Auch Joysticks wurden ursprünglich zur Navigation von Flugzeugen und Raumschiffen entwickelt und wurden später in Computerspiele eingebaut. Und heute wiederum setzt man sie zur Drohnensteuerung ein. Interessant ist aber vor allem, in der US-Army werden bei der Militärausbildung Computerspiele eingesetzt. Gewisse Fertigkeiten, die man im Krieg braucht, werden durch Unterhaltungsspiele gelernt.
Stefan Prinz zeigt in Generation Kill, wie sich der Kreis schließt, wenn er ferngesteuertes Computerkriegsspiel und ferngesteuerte reale Kriegsführung kommentarlos nebeneinander stellt. Den entscheidenden Impuls für diese Komposition gab ihm die Verfilmung des Buches Generation Kill von Evan Wright, auf deren Trailer Prince einmal zufällig im Internet stieß. Der Journalist Wright war im Zweiten Irakkrieg ziviler Kriegsberichterstatter innerhalb einer US-Militäreinheit und schilderte in seinem Buch seine Beobachtungen. Prince entdeckte, dass Wright als Journalist genau die Verbindung darstellte, die er als Künstler erforschte.
Evan Wright sagte in einem Interview etwas, das mich sehr schockierte. Er spricht über die Generation, die er im Krieg begleitet hat, und bemerkt, dass es die erste Generation von Digital Natives im Krieg ist. Diese Leute sind mit Computerspielen, Internet, Porno und Skype aufgewachsen und haben ein anderes Referenzsystem als die Generation davor. Sie töten sehr gut, sagt er von ihnen. Und er erzählt, dass viele von ihnen dachten, Krieg sei wie ein Computerspiel. Man tötet Menschen und es ist eine saubere Sache. Und natürlich ist es das nicht. Es ist sehr dreckig und sehr anders als die virtuelle Welt, die sie von vorher kannten.
Um genau dieses Phänomen ging es Stefan Prinz in seinem Stück. Das Verschmelzen von virtueller und realer Welt und das zunehmende Unvermögen einer Generation, diese Welten auseinanderzuhalten. Deswegen übernahm Prince 1:1 Evan Wrights Titel Generation Kill. Auf das Drohnenvideo war Prince ebenfalls zufällig im Netz gestoßen. Jemand hatte es privat auf YouTube gestellt und somit ungefiltert und ungefragt der Welt diesen Einblick in die Kriegswirklichkeit gewährt. Der Verstörung, die dieses Video bei ihm auslöste, versuchte Prinz produktiv auf den Grund zu gehen.
Die Drohnenbilder verfolgten mich. Ich versuchte herauszufinden, was mich daran so irritierte, und entdeckte, dass es die Tatsache ist, dass da Leute an einem isolierten Ort sitzen, vollkommen abgekoppelt vom Ort des Geschehens. Es ist fast wie ein Computerspiel. Sie töten Menschen auf der anderen Seite des Planeten. Um das darzustellen, erdachte ich das Konzept eines Spielers, der einen anderen Spieler kontrolliert und den ich auf den anderen Spieler drauf projizieren kann, sodass eine Situation entsteht, in der es unmöglich ist, zu identifizieren, wen oder was man sieht. Wenn die Performer mit den Spielsteuerungen plötzlich die Webcams anschalten, ist man sofort in diesem heutigen Phänomen drin, wo sich die Leute mit ihren Webcams selber filmen, was im Internet ja extrem präsent ist. Das geht von hausgemachter Pornografie bis hin zu politischen Bildern oder Filmen, mit denen die Leute Journalisten ersetzen.
Die Webcam ist bei Stefan Prinz quasi zum Symbol eines Zeitalters geworden, in dem multimediale Technologie und soziale Netzwerke ebenso zerstörerische wie demokratisierende Kräfte entfalten. Als solches tauchte die Webcam bereits in einem früheren Prinz-Stück mit dem Titel Piano Hero One auf. Von der Idee her war es quasi der Keim, aus dem ein paar Jahre später Generation Kill entstand. In Piano Hero One für MIDI-Keyboard und Videoprojektion werden von einem Performer durch die MIDI-Tastatur Videosamples getriggert. Die Videosamples zeigen einen Pianisten, der im Inneren eines Klaviers spielt. Auch in diesem Stück kommt es zu einem Bruch. Plötzlich werden keine Videosamples mehr getriggert, sondern eine Webcam geht an, die den Live-Performer von hinten filmt. Der Zuschauer wird zum Voyeur. Den ersten Anstoß zu Piano Hero One gab Stefan Prinz die Koinzidenz von Ereignissen im Frühjahr 2012.
I was seeing the Arab Spring, which were happening all around.
Der arabische Frühling war gerade in vollem Gange und so viele Leute in diesen Aufständen filmten, was sie sahen und setzten es auf YouTube, weil Journalisten nicht in diese Länder gelassen wurden. So kam man zu einem Großteil der Informationen über soziale Netzwerke. Und genau diese sozialen Netzwerke waren auch entscheidend, als es darum ging, die Leute zum Protest auf die Straßen zu bewegen. Man kann sich kaum denken, was ohne Facebook und Twitter passiert wäre. In derselben Zeit begegnete mir zufällig im Internet ein Artikel über die Überwachungskameras in England. England ist offenbar die meist überwachte Gesellschaft der Welt. Die hatten ausgerechnet, dass auf 32 Bürger eine Kamera entfällt. Ebenfalls in derselben Zeit gingen all diese Bilder von Drohnenangriffen in Afghanistan und Pakistan um die Welt. Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass all das mit mir etwas zu tun hat und ich wollte dem nachgehen. Ich wollte mich mit dem Thema des Überwachtseins beschäftigen.
Prinz ruft in Piano Hero One die Tatsache unserer Überwachungsgesellschaft auf sinnlichem Weg ins Bewusstsein. Die Beziehung hier zwischen einem realen Performer und seinem virtuellen Avatar stellt dazu die Frage, wer oder was kontrolliert wen in dieser Gesellschaft? In Generation Kill elaboriert, verdichtet und universalisiert Prinz diese Themen und projiziert sie auf ein Ensemble-Setting. Etwas an einer überschaubaren Zelle ausprobieren und es dann auf ein größeres, komplexeres System übertragen, ist ein Prinzip, das bei Stefan Prinz immer wieder auftaucht. Dabei bleibt es aber nie bei der reinen Übertragung einer Idee auf eine größere Skala. Immer geht es damit auch um eine neue Aufgabenstellung. In Generation Kill legen sich nicht nur mehrere inhaltliche Schichten übereinander, um die Komplexität der Verbindungen zwischen Überwachung, Medialisierung, Spiel und Krieg darzustellen. Stefan Prinz musste sich diesen bestimmten medialen Kosmos überhaupt erst erschließen, sich in die Funktionsweisen der verschiedenen Tools hineindenken und nach Bedeutung, Potenzial und Implikationen ihrer Möglichkeiten forschen. Es ist vielleicht der substanziellste Teil seines Arbeitsprozesses, denn er bestimmt, was das Stück zum Schluss aussagen kann.
Every medium speaks another language. Every medium has a specific.
Jedes Medium spricht eine andere Sprache. Jedes Medium hat seine eigene Grammatik und seine eigenen Möglichkeiten. Ich brauche bei einer Komposition immer sehr viel Zeit für das Erlernen der Sprache des jeweiligen Mediums, damit ich verstehe, was es sagen kann und was nicht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich den Möglichkeiten eines jeden Mediums zu öffnen. Bei Generation Kill habe ich mehr als die Hälfte der Zeit damit verbracht, herauszufinden, was die Kombination all dieser technologischen Mittel aussagen und bewirken kann und was das bedeutet. Erst dann konnte ich anfangen, Noten aufs Papier zu schreiben.
Noten aufs Papier brachte Stefan Prinz schon als Jugendlicher. Seine damaligen Kompositionen bezeichnet er heute als naiv und unreflektiert. Eine Art kreative Reaktion auf seinen von romantischer Musik geprägten Hintergrund, den sich der 1979 geborene Belgier seit seiner Kindheit langsam erschlossen hatte. Seine Liebe zur Musik nahm ihren Anfang im Alter von 6 Jahren mit dem Kauf eines Kassettenrekorders von erspartem Taschengeld. Seine Mutter schenkte ihm dazu die passende Kassette mit einer Aufnahme von Prokofjews 2. Klavierkonzert. Diese Kassette hörte Stefan Prinz buchstäblich zu Tode. Bald war klar, er wollte selber Klavier spielen. Seine Vorliebe als Jugendlicher galt hauptsächlich der romantischen Klavier- und Orchesterliteratur. Gegen Ende der Schulzeit begann er sich dann ernsthaft für Komposition zu interessieren und beschäftigte sich im Selbststudium mit avancierten Kompositionstechniken. Das hatte allerdings so große Verschüchterung und Befremdung zur Folge, dass der junge Prinz das Komponieren gleich wieder ad acta legte. Doch dann tat sich ihm eine andere Tür auf.
Das Improvisieren hat mich als Komponisten gerettet, denn nach der Lektüre von Boulez' Schriften fühlte ich mich erst einmal wie gelähmt. Diese seriellen Techniken und verkopften Konstruktionen waren mir einfach nicht geheuer. Wahrscheinlich, weil es immer um Tonhöhen ging. Mich aber berühren Klänge viel mehr als Töne, und das konnte ich in der Improvisation richtig ausleben. Da ging es hauptsächlich um Klang. Und es ging vor allem auch um die Beziehungen zwischen den Instrumenten und auch um soziologische Aspekte, wie die Leute miteinander kommunizieren beim Improvisieren und wie man das beeinflussen kann. Das Improvisieren hat mir quasi die Freiheit wiedergegeben, mit Klang umzugehen.
Stefan Prinz war nicht nur musikalisch, sondern auch technisch-naturwissenschaftlich begabt. Und so ließ er sich überzeugen, dass ein Ingenieursstudium vernünftiger und zukunftsträchtiger sei als ein Klavierstudium. Während er sich auf Halbleiter und Quantenelektronik spezialisierte, intensivierte sich seine musikalische Leidenschaft und seine Aktivität in der Improvisationsszene aber so beträchtlich, dass er dem abgeschlossenen Ingenieursstudium ein Klavier- und ein Kompositionsstudium am Konservatorium in Antwerpen folgen ließ. Seine technische Ausbildung als Komponist fruchtbar zu machen, lag ihm damals noch gänzlich fern. Der Interessensschwerpunkt lag eindeutig auf instrumentaler Musik. Es war der künstlerische Leiter des Antwerpener Ensembles Chant d'Action, der ihn auf sein Doppelpotenzial aufmerksam machte und ihm das Musiktechnologiestudium am Institut für Sonologie in Den Haag empfahl. Diesen Rat befolgte Prinz und er erwies sich als absolut entscheidend.
Als ich ans Sonologie-Institut in Den Haag kam, da war ich 25, tat sich mir eine ganz neue Welt auf, die unheimlich wichtig wurde. Ich begann auf Macs zu programmieren und über Technologie nachzudenken und was es bedeutete, mittels Technologie Klänge und musikalische Strukturen zu erzeugen. Denn wegen meines technischen Studiums fühlte sich das zunächst ganz selbstverständlich an.
Zwei bislang getrennte Welten fanden hier sinnstiftend zusammen. Das kritische Nachdenken über die Technologie, die er in seinem Ingenieurstudium bis ins Letzte kennengelernt hatte, setzte das Komponieren für Stefan Prinz in einen breiteren soziologischen Kontext. Diese Tatsache wies ihm zugleich den Ausweg aus einem Dilemma, das etliche junge Komponisten heute mit ihm teilen.
Am Anfang war ich ziemlich unglücklich, als Komponist zu Hause an meinem Tisch zu sitzen. Und ich meine, es war natürlich toll zu komponieren, aber was bedeutete es schon, ein schönes Stück aufs Papier zu schreiben, wenn jeglicher Bezug zur Außenwelt fehlte? Ich war völlig isoliert und ich habe mich einsam gefühlt. Als ich dann plötzlich kreativ mit Technologie zu arbeiten begann, musste ich über Technologie in ihren unterschiedlichsten Formen und Medien nachdenken. Und das gab mir die Möglichkeit, mit der Welt, in der wir leben, zu interagieren als Künstler. Ich konnte Kunst machen, die sich auf diese Welt bezieht und mit den Medien dieser Welt operiert. Das gab mir das Gefühl, plötzlich auch viel nützlicher zu sein.
Diese Veränderung wirkte sich sehr schnell produktiv aus. Mit dem belgischen Ensemble Nada, das noch während seiner Studienzeit gegründet wurde und dessen künstlerischer Leiter er heute gemeinsam mit Peter Martinsens ist, bot sich ihm ein Umfeld, das seinen Kompositionen mit der nötigen Abenteuerlust begegnete. Kurz nach Studienabschluss folgte der erste Kompositionspreis, dann der erste Besuch bei den Darmstädter Ferienkursen, wo er mit dem israelischen Ensemble Nikel zu kollaborieren begann und auch Chaya Tschernobin kennenlernte, bei der er ein weiterführendes Kompositionsstudium an der Harvard University aufnahm. Am Anfang dieses langen Entwicklungsprozesses stand die Frage: Welches Medium ist notwendig wofür? Denn ohne genaue Funktion und Bedeutung hat Technologie in Stefan Prinz' Musik nichts zu suchen.
Mich schaudert, wenn ich Musik höre, bei der die Elektronik nicht integral ist. Das ist wie der Zuckerguss auf dem Kuchen. Es sieht schön aus, aber das war's. Ich versuche, überflüssige Elektronik um jeden Preis zu vermeiden. Wenn man ein Medium benutzt, braucht es dafür einen Grund. Wenn man in einem Stück eine Geige einsetzt, gibt es einen Grund, dass man die Geige und nicht die Bratsche gewählt hat. Aber bei Elektronik denken die Leute heute irgendwie immer noch anders. In Not I hatte ich bei mir zum ersten Mal das Gefühl, dass die Elektronik unverzichtbar ist und dass ohne sie das Stück nicht existieren könnte.
Seine Komposition Not I für E-Gitarre und Live-Elektronik von 2007 betrachtet Stefan Prinz als das erste Stück, in dem ihm gelang, einen Elektronikpart zu schaffen, der für die Struktur integral ist, und zwar dadurch, dass das Signal der E-Gitarre immer zuerst in den Rechner des Live-Elektronik-Performers geht, der sie zum Teil wiedergibt, zum Teil aber auch austauscht durch zuvor aufgenommene E-Gitarren-Samples.
Thank you. Ich wollte eine Situation schaffen, in der nicht klar ist, was man hört. Ist es die E-Gitarre? Ist es der real physisch erzeugte Klang? Oder ist es der elektronisch hergestellte? Ich wollte mit der Wahrnehmung spielen. Es war für mich eine Metapher für unsere Welt heute, wo Technologie so weit in das physische Dasein eingreift, positiv oder negativ, dass diese beiden Sphären sich so nahe kommen, bis man sie kaum mehr auseinanderdividieren kann. Man sollte in meinem Stück nicht mehr wissen, wer den Klang erzeugt. Bist du es? Nein, nicht ich. Not I. Daher der Titel.
Hier bereits beschäftigte Prince die Auflösung der Grenze zwischen Realität und Virtualität und das funktionelle Unvermögen, akustische Phänomene auf ihren Ursprung zurückzuführen. Akustische und elektronische Musik bildeten die zwei Pole, die sich dabei gegenüberstanden, und auch das Handwerk folgte derselben Dichotomie. Auf der einen Seite komponierte Instrumentalmusik, auf der anderen computergenerierte Prozesse. Kurze Zeit nach Not I, als Prince an seinem Stück Fremdkörper 1 arbeitete, begann ihn zu stören, dass Teile seiner Komposition von algorithmischen Strukturen durch den Computer bestimmt waren. Er identifizierte hier eine Schwäche, der er sich stellen wollte, und leitete damit einen Wendepunkt in seiner Methode ein, die dadurch wohl riskanter, aber direkter wurde.
Viele Komponisten brauchten ihre seriellen Strukturen, um zu rechtfertigen, warum sie tun, was sie tun, warum sie ein Cis und nicht ein D schreiben. Und mir ging das so mit den algorithmischen Prozessen. Sie übernahmen die Verantwortung dafür, dass das, was ich in einer Komposition machte, das Richtige war. Heute komponiere ich viel intuitiver, aber damals hatte ich diesen Mut noch nicht. Deshalb halfen mir diese algorithmischen Programme. Ich hatte allerdings immer mehr das Gefühl, dass ich damit gegen eine Wand fahre. Im zweiten Teil von Fremdkörper 1 habe ich dann einmal auf dieses Programm verzichtet. Ich wollte sehen, wo ich ohne das lande. Und schließlich musste ich feststellen, dass der zweite Teil des Stücks viel besser war als der erste. So beschloss ich, computergenerierte Strukturen für eine Weile beiseite zu legen und einen anderen Weg zu gehen. Seither habe ich nie wieder auf computergenerierte Strukturen als Kompositionswerkzeug zurückgegriffen. Eine Veränderung der letzten Zeit bei mir ist die Erkenntnis, dass Technologie und Körper nicht im Gegensatz zueinander stehen müssen. Mir ist klar geworden, dass die Hybridisierung dieser vermeintlichen Gegensätze eines der wichtigsten Zeichen unserer Zeit ist. In vielen meiner Stücke der letzten Jahre hat es mich interessiert, solche Situationen nachzubilden, in denen diese Hybride zustande kommen. Die Kompositionen werden selber zu solchen Hybriden, die ihren eigenen Gesetzen folgen. Ich wollte diese Pole zu einem neuen Geschöpf zusammenschließen und beobachten, was dieses Geschöpf tut, sagt und denkt und was passiert, wenn es zerbricht. Das war der nächste Schritt, der mich interessierte.
Dieses hybride Geschöpf, von dem Stefan Prinz spricht, kann man als eine Art fiktive Replika des Digital Natives in extremster Konsequenz ansehen. Wie die Unfähigkeit, Virtualität und Realität auseinanderzuhalten, nicht allein eine mentale Angelegenheit bleibt, sondern über kurz oder lang in Fleisch und Blut übergeht, war das Thema, das er in seinem Werkkomplex Flesh and Prosthesis, Fleisch und Prothese, zu ergründen versuchte. Dabei machte deutlich, dass es nicht wie bei Michael Jackson eines äußeren Eingriffs bedarf, um den Körper in seinen Funktionen und Gewohnheiten zu verändern. Am Anfang der dreiteiligen Komposition Flesh and Prosthesis Nummer 012 steht ein rein elektronisches Stück Musik. Es bildet den Kern. Im zweiten Teil taucht es wieder auf, nur weben sich hier die akustischen Instrumente in die elektronische Partitur hinein. Im dritten Teil dann entfernt Prinz die elektronische Schicht, die am Anfang alleine stand, sodass nur noch die akustischen Instrumente übrig bleiben. Eine besondere Rolle nimmt bei diesem Prozess die E-Gitarre ein. An ihr vollzieht Prinz quasi mikroskopisch, was makroskopisch mit dem gesamten Stück passiert.
Die E-Gitarre ist eine Art Brückenelement zwischen den rein akustischen Instrumenten und der Elektronik, weil die E-Gitarre nur mittels Technologie funktioniert. Sie braucht Strom und einen Verstärker, um zum Klangobjekt zu werden. Deshalb kommt ihr hier eine wichtige Vermittlerrolle zu. Sie vereint in sich die ganze Spannung zwischen dem Körperlichen und dem Technologischen. Aber selbst an den Stellen, wo der E-Gitarrist rein akustisch spielt, ist der Klang eigentlich ein schönes, unabhängiges Klangobjekt. Ich persönlich mag auch diesen trockenen Klang sehr gern. Hier wird er zu einer Metapher für etwas Größeres. Es geht um Körper in diesem Stück, wie sie sind, wenn sie durch Technologie erweitert werden, und wie sie sind, wenn sie unberührt sind, so wie sie geboren sind. Deswegen auch der Titel Fleisch und Prothese. Den dreistufigen Kompositionsprozess vergleicht Prinz mit dem Guss einer Bronzeskulptur. Erst wird ein Modell angefertigt, aufgrund dessen ein Gipsnegativ hergestellt wird. Das wiederum wird anschließend mit Bronze ausgegossen. Die Bronzeskulptur am Ende ist mit dem Urmodell nie direkt in Berührung gekommen und ist doch ein Abbild davon. Prinz vollzieht damit den Einfluss von Technologie auf den menschlichen Körper nach. Inspiriert aus dem Alltag. Ich saß einmal im Flugzeug hinter einer Familie mit kleinen Kindern. Eins der Kinder nahm die Airline-Zeitschrift in die Hand und wischte mit zwei Fingern über das Titelblatt und wunderte sich, dass nichts geschah. Das ist die Bewegung, mit der man auf dem iPad zur nächsten Seite kommt. Es war zwar kein iPad da, aber die Begegnung mit dieser Technologie war dem Kind schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Thank you. Dass seine Aussagen zumeist aus Fragen bestehen, weist darauf hin, dass sich Stefan Prinz der Komplexität der Zusammenhänge, die ihn in seiner Arbeit beschäftigen, sehr bewusst ist. Dafür spricht auch sein evolutives Schaffen, bei dem er an sich einen Gedanken durch seine Stücke hindurch immer weiter verfolgt. Ein Spiegel quasi seines eigenen Wachsens. Dieser Fluss erlaubt nicht nur Fortschritt, sondern auch Irrtum, Umkehr und Wendungen. Eine dieser Wendungen ist etwa die Bewegung seines Fokus. Von der multidimensionalen, multimedialen Sichtbarmachung, die Generation Kill bestimmte, bewegte er sich in den Folgejahren immer mehr in eine Richtung, die seine Konzepte am musikalischen Material selber veranschaulichen, wie Flash and Prosthesis am deutlichsten zeigt. Dass ihn das schwer zu schubladisieren macht innerhalb seiner Generation von Komponisten, ist ihm nicht unrecht. Wichtig ist ihm nicht die eigene Profilbildung, sondern die Kommunikation mit der Welt, in der er lebt. Darin sieht er auch seine Aufgabe als Künstler.
As an artist, you have some responsibility towards the world.
Als Künstler hat man eine Verantwortung vor der Welt. Eine Möglichkeit, mit ihr in Verbindung zu treten, besteht in dem Versuch, etwas auszusagen, das nicht nur für einen selber, sondern auch auf andere zutrifft. Das heißt, kritisch die Welt betrachten und es mitteilen. Und in der Welt, wie sie mir begegnet, beobachte ich, wie Medien und Technologie sich in einem so rasenden Tempo entwickeln, dass sie sich den Platz der Selbstverständlichkeit geschaffen haben in unserem Leben. Wenn ich in der U-Bahn fahre, sehe ich kaum mehr Menschen miteinander sprechen. Alle hängen an ihrem iPhone oder Smartphone. Ich sage nicht, dass das ein Problem ist, ich stelle es nur fest und beobachte dabei, wie Technologie zu einer Erweiterung des Körpers wird. Und da stelle ich mir die Frage, was bedeutet das für uns? Ist das gut? Und ist uns das wirklich allen bewusst? Oder ich frage mich, was es bedeutet, dass Computerspiele so echt sind, dass sie sich wie das echte Leben anfühlen, während es im Leben Situationen gibt, die an ein Computerspiel erinnern, wenn zum Beispiel echte Menschen in den USA sitzen und per Drohnensteuerung echte Menschen in Pakistan töten. Deswegen möchte ich andere dazu bewegen, die verschiedenen Medien wieder zu hinterfragen, denn die Gesellschaft hat sie schon komplett verinnerlicht.
Diese Ansicht legt nahe, dass Stefan Prinz dem Künstler eine politische Bedeutung zumisst. Mit seinen Reflexionen über die Medialisierung und Technologisierung unserer Gesellschaft löst er diese Anforderungen an sich und seine Kunst zweifellos ein. Das Drohnenangriffsvideo in seinem Stück Generation Kill wurde seit der Uraufführung immer wieder als Politikum diskutiert. Politisch im Sinne von aktivistisch versteht Prinz sein Stück Generation Kill allerdings nicht, denn sein Anliegen ist ein anderes.
Für mich ist es deswegen nicht politisch, weil ich nicht sage, das ist gut oder schlecht. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich beurteilen kann, ob Technologie gut ist oder schlecht. Es ist viel komplizierter. Technologie ermöglicht uns zum Beispiel die ständige Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Dieselbe Technologie erlaubt uns aber auch, Menschen auf der anderen Seite der Erde per Drohnen zu töten. Ich will diese Komplexität spürbar machen, ohne sie zu verurteilen. Das meine ich, wenn ich sage, ich will Technologie wieder sichtbar machen.
Stefan Prinz' Werke bleiben immer offen. Das heißt, sie öffnen sich in einen unendlichen Raum von Möglichkeiten, Fragen und Ungewissheiten hinein. Statt Fazit liefert er Fortsetzung. Die Größe liegt im Versuch, dem stetigen Versuch, die Komplexität und Ambivalenz der oft undurchdringbaren, oft paradoxen Zusammenhänge in der multidimensionalen Welt multiperspektivisch zu ergründen, sinnlich wie intellektuell, ohne jeder Illusion zu erliegen, sie in ihrer Vielschichtigkeit und Tragweite endgültig erfassen zu können. Und denkt man sich die von nüchtern wirkender Technologie gezeichnete Oberfläche einmal weg, erkennt man, wie romantisch eigentlich dieser Ansatz ist.
Ich schaffe gerne Labyrinthe, die auch sehr körperlich sind. Ich lasse mich und das Publikum gern an die Wand laufen. Dabei stellt man dann erst fest, dass die Oberfläche der Wand vielleicht interessant, heiß, gefährlich oder vielleicht auch sehr weich ist. Aber das soll nicht das Einzige sein. Ich will, dass die Leute durch das Labyrinth gehen und manchmal glauben zu wissen, wo sie sind, dann aber irgendwo einbiegen und wieder total verloren sind. Das wünsche auch ich mir von Kunst, sei es Musik oder bildende Kunst. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie einen intuitiv und sinnlich berührt. Wenn man davon aber nichts mit nach Hause nehmen kann, dann hat für mich etwas nicht funktioniert. Ich will als Künstler eine nicht rein ästhetische Erfahrung bieten, sondern eine, die einen Zugang zu Fragen öffnet. Und ich wünsche mir, dass die Erfahrung meiner Musik da erst richtig anfängt, wo das Stück zu Ende ist. Das mag ein hoher Anspruch sein, aber das ist mein Ziel.
At least, probably more than that.